Hallo Tabea.
Hallo Marie. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
Genau, heute ohne viel
Sagt sie und lacht. Ja, wir haben tatsächlich schon gedacht, vielleicht wir sind heute beide ein bisschen K.O., beide schon lange gearbeitet und
Da kann man sich doch ein Thema raussuchen, was besonders aufwendig und lang ist.
Und auch finde ich relativ heavy, muss ich sagen, einfach so
Ja.
inhaltlich. Genau, wir wollen nämlich heute über
Antirheumatika beziehungsweise Rheuma und Arthritis Arthrose sprechen.
genau, und weshalb ich schon meinte, dass es ein bisschen heavy ist, sind halt so bestimmte Medikamente, die da so zum Einsatz kommen. Die sind nicht so ganz ohne. Das wird Marie uns später noch erklären.
Ja, und es gibt auch wieder viele verschiedene Behandlungsansätze. Pharmakologisch, genau, weil das soll eine Pharmakofolge werden, das haben wir noch nicht gesagt.
Stimmt, letztes Mal war das Bio-Thema dazu. Es war ja alles eher ein bisschen softer mit den Pflanzen. Und wenn es jetzt aber,
An die Therapie geht.
ja, also wenn man jetzt auch wirklich einfach chronisch starke Schmerzen hat aufgrund der
Oder
Arthrose oder so.
Gelenksveränderungen. Ich habe gelesen, 1% der Bevölkerung haben eine Rheumaform. Also das ist schon nicht wenig.
Nö, der ganze Prozent kann ja diese Folge sich mal anhören. Nee, genau. Und wir haben heute auch was ganz Wildes ausprobiert. Nämlich haben Marie und ich uns inhaltlich die Folge aufgeteilt.
Oh je, ja.
Und sie ist auch noch anders aufgeschrieben als sonst. Also heute ist wirklich alles anders.
Es kann ja nur gut werden.
Ja, aber ich habe schon zu Marie gesagt, sie braucht sich keine Sorgen machen. Ich werde das ganz elegant an sie übergeben dann, weil ich werde jetzt anfangen, nochmal ein bisschen was zu den
Ja.
Erkrankungen erzählen. Und Marie hat sich dann mit der hauptsächlichen Pharmakotherapie.
Also Tabea macht eher so ein bisschen Physio, weil wir müssen ja erstmal überhaupt verstehen, was passiert beim Rheuma. Genau, und dann gucken wir uns dann im zweiten Teil so ein bisschen mehr die Therapie an. Ja.
Dann würde ich sagen, wünsche euch viel Spaß.
Bei der neuen Folge.
Ja, legen wir mal los.
Genau.
So, neuer Versuch mit Mikro.
Wir haben noch eine schöne Deckenkonstruktion hinzugefügt.
Marie war wieder nicht zufrieden mit dem Ton.
Naja, also, ne, wir machen das ja hier auf Studentenniveau. Aber wir versuchen trotzdem ganz professionell zu bleiben mit einer Decke. Ja, aber wir wollen jetzt direkt mal inhaltlich einsteigen mit dem Thema. Also ich kenne einige Rheumaerkrankungen, aber vielleicht kannst du uns noch mal aufzählen, Tabea, was es denn da so gibt.
Ja, es gibt verschiedenste. Einige entzündliche Rheumaerkrankungen wären zum Beispiel die rheumatoide Arthritis. Psoriasis-Arthritis ist dann also begleitet von einer Psoriasis. Sollen wir nochmal erklären, was das ist?
Ja, das ist eine Hauterkrankung.
So Schuppenflechte, genau.
Richtig. Und Arthritis dann in Zusammenhang mit noch Gelenksbeschwerden sozusagen.
Entzündungen im
Genau.
Gelenk, genau. Ja, das könnte man vielleicht nochmal sagen. Das ist ein guter Einwand. Eine Arthritis, eine
Genau.
Entzündung im Gelenk.
Richtig.
Und genau, dann gibt es auch noch die Kollagenosen.
Genau, auf die werden wir später noch mal genauer eingehen. Das sind dann rheumatische Erkrankungen, die dann auch innere Organe zum Beispiel noch betreffen können. Ja. Genau, und das war mir vorher zum Beispiel noch gar nicht so ein Begriff oder ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Es gibt auch das rheumatische Fieber, ne,
Same.
Tabea?
Genau
Ging
das
es
habe ich
dir
bei
auch
der,
so?
ja,
Ich habe
genau.
das noch nie gehört.
Ich auch nicht. Und ich finde es schon krass. Generell Rheuma hatten wir auch in der Uni, glaube ich, tatsächlich nicht
Nicht
gelernt.
viel.
Also kaum.
Ja, also ja, stimmt, kaum.
Bisschen. Ich glaube aber eher die ganzen Immunsuppressiva und
Genau.
in dem Sinne
In
dann.
dem
Aber
Zusammenhang, ja.
genau. Und zwar rheumatisches Fieber ist eine Autoimmunreaktion nach Sensibilisierung durch Streptokokken.
Also nicht auf
Und
die leichte Schulter zu nehmen.
genau, und da gibt es eben auch so eine genetische Bereitschaft schon für diese Reaktion. Aber grundsätzlich ist es einfach, wenn man eben eine Infektion mit diesen Streptokokken hat, dass man dann rheumatisches Fieber entwickelt. Und generell diese ganze Erkrankung, rheumatisches Fieber, war mir gar nicht so ein Begriff.
Nee.
Ich meine auch, dass es halt daran liegen kann, dass das mittlerweile in den Industrieländern, gehen wir gleich nochmal drauf ein, nicht mehr so ein Problem ist. Vielleicht ist es deswegen auch einfach nicht so
sehr. In unserem Bewusstsein einfach nicht so stark. Super, dass wir damit anfangen, wo die Aufmerksamkeit am Anfang super groß ist. Aber was sind denn da so die Kardinalsymptome bei rheumatischem Fieber?
Also es unterscheidet sich ein bisschen zwischen Erwachsenen und Kindern. Erwachsene kriegen oft eine Polyarthritis, also eben in mehreren Gelenken eine Entzündung. Und bei Kindern äußert sich das öfter in einer Carditis, also in einer Entzündung im Herzen. Genau, es gibt auch noch Erytheme, also Hautrötungen, und Chorea minor, das fand ich auch, das sind so Hyperkinesen, also so Zuckungen und so, die zum Beispiel dann auch die Kinder haben nach so einer Infektion, wenn die nicht richtig behandelt wurde. Genau, dann halt auch so, dass man die Muskeln nicht mehr so, dass die auch so zucken.
Ja.
Genau, und das sind Symptome vom rheumatischen Fieber.
Okay, und du meintest ja schon, dass uns in den, bei den oder in den Industrieländern gar nicht mehr so bewusst ist, was ist denn der Grund dafür?
Genau, wahrscheinlich. Das ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass wir eben hier ganz gut mit Antibiotika versorgt sind und eben eine Streptokokkenerkrankung dann schnell mit, oder Infektion schnell mit Antibiotika behandelt werden kann und sich dann eben das rheumatische Fieber auch gar nicht ausbildet. Dementsprechend ist es eher in Entwicklungsländern noch problematisch.
Okay, sehr cool. Ja, wir werden da auch nachher nochmal bei der Therapie drauf eingehen. Ich meine, du hast es jetzt eigentlich gerade schon gesagt, wie es therapiert wird. Sind halt, wie gesagt, Streptokokken. Genau, und dann haben wir gerade schon die Kollagenosen angesprochen. Welche Erkrankung fällt denn da drunter? Die hat einen ganz interessanten Namen, finde ich.
Meinst du den systemischen Lupus erythematodes?
Genau,
ja. Genau, einfach, glaube ich, unter Lupus teilweise bekannt. Es gibt auch noch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht special nennen, aber ich würde schon sagen, das sind eher seltene Erkrankungen, zum Beispiel das primäre Sjögren-Syndrom, da sind irgendwie die Speichel- und Tränendrüsen entzündet. Oder auch die progressive Sklerodermie. Da haben wir dann so Fibrosen und Sklerosen im Bindegewebe der Haut. Genau, und das sind alles Erkrankungen, die unter die Kollagenosen fallen.
Ja, ganz interessanter Begriff, was man zu dem systemischen Lupus noch sagen kann. Es gibt auch zum Beispiel das Erscheinungsbild, dass man so ein Schmetterlingserythem im Gesicht entwickelt. Das nennt sich dann Hautlupus sozusagen. Und das ist ganz charakteristisch für diesen Lupus. Da hat man dann, es sieht auch wirklich aus wie so ein Schmetterling unter den Augen. Ja, genau, nochmal zum Krankheitsbild. Ja, und dann gibt es noch Vaskulitiden. Also wir erklären euch jetzt quasi, was sich alles chronisch entzünden kann.
Genau.
Was man dann behandeln müsste rheumatisch.
Vaskulitiden wären in dem Fall dann entzündliche Prozesse in den Gefäßwänden eines Patienten.
Ja, ich höre ja auch ganz viel Podcast und tatsächlich bei einem meiner Lieblingspodcasts, der nennt sich Abenteuerdiagnose, können wir auch gerne mal empfehlen vom NDR, kann man aber nur auf Apple hören. Da hatten die auch ganz oft dieses Diagnosebild oder teilweise dann auch. Genauso wie das Sjögren-Syndrom, das kam da auch schon vor. Ist auf jeden Fall nicht so angenehm, wenn sich die Gefäßwände entzünden.
Nee, das stimmt wohl.
Ja, und dann das wohl bekannteste Entzündungsbild unter allen ist die Entzündung der Gelenke, was sich auch nennt
die Arthrose. Genau, das wäre dann eine degenerative Erkrankung der peripheren Gelenke mit Abnutzungserscheinungen und reaktiven hypertrophischen Veränderungen.
Hypertrophisch?
So sozusagen Wachstum, also sehr starkes Wachstum einfach. Zum Beispiel gibt es so eine Hypertrophie auch am Herzen. So bei herzinsuffizienten Patienten passiert das, soweit ich weiß. Einfach Hypertrophie ist sehr starkes Wachstum oder unnormal starkes Wachstum.
Genau, also wenn man jetzt quasi rheumatische oder an rheumatische Erkrankungen denkt, dann ist das ja vor allen Dingen erstmal eine Entgleisung des Immunsystems, weil normalerweise würde der Körper ja gar nicht wollen, dass sich Gelenke einfach unerklärlich entzünden. Und dadurch haben wir quasi so eine, meistens auch so eine schubartige Form, dass manchmal Gelenksschmerzen auftreten oder sie manchmal doller sind oder weniger doll. Und außerdem auch diese Morgensteifigkeit. Das ist ja auch ein Kardinalsymptom bei rheumatischen Erkrankungen, dass man quasi aufwacht und seine Gelenke und Hände nicht mehr richtig beugen kann. Und da passt es eigentlich auch ganz gut noch zu erzählen, dass der Erkrankung und durch diese entzündlichen Prozesse tatsächlich dann auch Gelenksschmiere abgebaut wird und so irgendwann dann die Gelenke anfangen zu wuchern an den falschen Stellen, die dann sogar verknöchern können und dann natürlich auch noch diese Steifigkeit erschwert wird. Also man erkennt zum Beispiel auch rheumatische Finger, ganz charakteristisch, weil die quasi auf den Knöchern so Erhöhung haben und so wulstig aussehen zum Beispiel.
Ja.
Genau, deswegen passt es jetzt eigentlich super gut, dass wir uns jetzt über die Therapie von rheumatischen Erkrankungen unterhalten.
Genau so wollte ich gerade auch überleiten. Wenn du schon von der Schmiere erzählst, ist das ja vielleicht auch ein Angriffspunkt für die Therapie sein könnte. Und dass wir da durchaus noch andere Möglichkeiten haben.
Ja,
genau.
Genau, und deswegen früher, das habe ich auch gelesen, hat man gesagt, na ja, mit Rheuma, da hat man jetzt... Ja, das ist, davon stirbt man nicht, aber tatsächlich sagt man, das ist schon die Lebenserwartung, um bis zu 10 Jahre unbehandelt reduzieren kann, weil sich eben ja dadurch so ein Leidensdruck ergibt, wenn man sich einfach nicht mehr bewegen kann.
Ja.
Genau, deswegen ist es sinnvoll, dass man zum Arzt geht und ja, sich dann auch behandeln lässt, je nach Erkrankung natürlich.
Genau, und apropos Behandlung.
Genau, welche Therapielinien oder Therapieansätze gibt es denn?
Also, erstmal die Möglichkeiten zur medikamentösen Rheumatherapie wären NSAIDs. Kennt ihr ja schon aus vorhergehenden Folgen.
Nicht steroidale Antirheumatika.
Genau, dann die Glukokortikoide. Da ist, glaube ich, Cortison jedem ein Begriff.
Genau.
Antibiotika haben wir ja auch schon beim
rheumatischen Fieber.
Danke, drüber geredet. Coxibe sind noch ein Begriff und Knorpeldegenerationshemmer auch noch was bei der Therapie zum Einsatz kommen kann.
Genau, über Coxibe haben wir in unserer Schmerzmittelfolge noch gar nicht gesprochen. Die fallen aber auch in die Gruppe der NSARs oder NSAIDs, welche Abkürzung auch immer ihr verwenden wollt. Und was ist das Besondere, Tabea?
Genau, die Coxibe, die hemmen nämlich nur die COX-2 und da dachte man sich am Anfang bei der Entwicklung, das ist ja super für unser Nebenwirkungsspektrum, weil dann die ganzen gastrointestinalen Nebenwirkungen besser werden sollten. Man hat dann aber festgestellt, dass eben die kardiovaskulären Nebenwirkungen relativ stark waren.
Ja.
Und deswegen sind die eigentlich fast komplett vom Markt verschwunden. Also man hat viele runtergenommen und man verwendet die jetzt nicht mehr so doll. Deswegen haben Marie und ich die auch nicht genannt in der Folge.
Richtig.
aber zur Rheumatherapie gehören sie irgendwie schon dazu. Deswegen.
Richtig.
Ja.
Einfach nur noch der Vollständigkeit halber. Und dann haben wir jetzt darüber auch einmal kurz gesprochen.
Mhm.
Ja. Genau. Und jetzt wollen wir, können wir euch gleich nochmal kurz als Insight einwerfen, hier hat gerade der Postbote geklingelt.
Maries WLAN-Router ist da.
Ja, und die Post hat einfach gestern nicht zugestellt und ich finde es tatsächlich sehr erstaunlich, wie sehr einen das einschränkt in seinem alltäglichen Alltag, wenn man auf so wichtige Sachen wartet.
Und im alltäglichen Alltag.
Oh. Wir haben gesagt, wir sind heute ein bisschen durch. Beides. Aber jetzt ist wenigstens der Postbote da gewesen, jetzt können wir entspannt weitermachen.
Ich musste nur meinen Cox-Teil nochmal machen, dabei war der so schön.
Ey, du hast es jetzt auch schön gesagt. Genau, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn man Gelenkschmerzen hat oder Schmerzen im Gelenk oder wo auch immer Schmerzen, je nach Rheumaerkrankung, würde man ja als erstes vielleicht an NSAIDs denken. Ist das auch eine begründete, also eine kausale Therapie, oder?
Also in dem Fall ist kausal so ein bisschen auch so gemeint, dass sozusagen den Ursprung der Schmerzen behandelt. Und das macht es ja in dem Fall nicht, weil wir hemmen ja jetzt praktisch nur die Schmerzen. Also wir behandeln nur die Symptome, haben aber keine kausale Therapie durch die NSAIDs.
Ja.
Dementsprechend ja, ist halt, um dem Patienten die Schmerzen zu erleichtern, wegzunehmen, was weiß ich. Aber wäre jetzt eben nicht dann in den Gelenken eine Therapie.
Genau, ja, und vor allen Dingen auch länger angewendete Schmerzmittel auch immer ein Problem, zwecks Perforation, Magen, Ulzeration und sowas. Genau, also da also halt nur mit...
Mit Protonenpumpen hämmern.
PPIs, genau. Genau. Das ist ganz wichtig.
Also kurz nochmal für alle, die nicht so ganz drin sind, so was Marie meint mit Perforation und Ulkus und so, sind halt gastrointestinale Nebenwirkungen. Also
genau.
Auch Magengeschwüre und sowas. Ja.
Ja, genau. Aber wie gesagt, das liegt ja nahe, dass man sich denkt, wenn man so krasse Steifigkeit in den Gelenken hat und Schmerzen, dass man da jeden Tag eine Schmerztablette nimmt. Aber wie gesagt, dann nur in der richtigen Therapiekombination. Und dann haben wir ja auch schon gesagt, dass man Glukokortikoide verwenden kann. Klingt super sperrig, der Begriff. Darunter fällt zum Beispiel Cortison. Ja,
kann man theoretisch machen. Würde auch erstmal eine Besserung zur Folge haben, aber wenn man die dann wieder absetzen würde, wäre eben sozusagen der alte Zustand ziemlich schnell wieder erreicht. Also sozusagen nur die für die Dauer der Therapie auch wirksam und sozusagen nicht dann danach. Und das Problem ist, man könnte jetzt denken, ja, dann nimmt man die halt einfach immer. Aber Glukokortikoide wirklich dauerhaft systemisch zu nehmen, ist halt schwierig, weil es da einfach sehr viele Nebenwirkungen gibt. Es gibt da das sogenannte Cushing-Syndrom.
Ja.
Und das ist eben eigentlich keine Option, außer wenn man so akute Schübe oder maligne Verlaufsform hat. Aber grundsätzlich systemisch verabreicht ist so Cortison immer nicht so ohne. Wobei man auch, also was ich mir dachte, was wir noch dazu sagen können, was wir eben auch in der Uni gelernt haben, wenn man Cortison jetzt als Salbe aufträgt, eben nicht systemisch, dann ist es halb so wild. Also dann sind diese Nebenwirkungen ein bisschen zu vernachlässigen.
Genau, und wenn es, wie gesagt, verwendet wird, dann wird es in einer relativ hohen Dosierung einmal für den akuten Schub verwendet. Und man muss auch dazu sagen, als die Rheumatherapie noch nicht so weit war, war diese Entdeckung von diesem Cortison damals, hat tatsächlich zu einem Medizin-Nobelpreis geführt, weil es dort halt zu einem teilweise Aussetzen der Symptome gekommen ist und nicht so großes Fortschreiten, aber wie Tabea halt schon gesagt hat, wenn man die dann halt wieder absetzt, kommt das Ganze wieder und man muss halt mit dieser Cushing-Schwelle aufpassen. Genau, deswegen sollten die, wenn die wirklich mal länger genommen werden, die Glukokortikoide auch unter diese Cushing-Schwelle reduziert werden.
Genau.
Super.
Dann bleiben wir gleich noch bei den Glukokortikoiden, würde ich sagen.
Genau, da wollte ich nämlich gerade noch drauf eingehen, denn mir war auch noch im Kopf, dass man Glukokortikoide nicht zusammen mit NSAIDs geben darf.
Genau, das ist richtig. Wir haben es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, diese Ulkus-Problematik, also diese gastrointestinalen Beschwerden. Und das steigt eben stark an, wenn man dann auch noch Glukokortikoide dazugeben würde. Dementsprechend Glukokortikoide nicht mit NSAIDs zusammengeben.
Ja.
Genau, und dann bleiben wir noch für die letzte Frage bei den Glukokortikoiden, nämlich da gibt's auch eine gewisse Applizierangabe, Marie. Das lernen wir auch an der Uni tatsächlich.
Genau, also Glukokortikoide oder Cortison ist ja ein Hormon,
ne?
Ja, gut. Und es gibt immer Hormonregelkreise. Beachtet das immer. Genau, das heißt, wenn man da eingreift, muss man halt einfach Sachen beachten. Und in diesem Fall sollte man das Glukokortikoid vorzugsweise morgens einnehmen, weil dann nämlich der Regelkreis nicht so arg gestört ist.
Genau, und damit kann man auch das Cushing, was wir gerade schon besprochen haben, reduzieren. Ich dachte mir, ich kann noch mal ein paar Symptome von Cushing, damit jeder vielleicht darunter was verstehen kann. Also es kann dann zum Beispiel zu einer diabetischen Stoffwechsellage kommen bei den Patienten, zur starken Gewichtszunahme, zur Muskelschwäche, zur Immunschwäche, zum Bluthochdruck, zur Osteoporose. Also es ist tatsächlich nicht ohne dieses Cushing-Syndrom und sozusagen die Überdosierung, aber die hohe Dosierung von Glukokortikoiden systemisch verabreicht. Und genau, dementsprechend passen wir da auf. Und wenn wir das aber am frühen Morgen geben, dann können wir das schon mal reduzieren. Und das ist ja dieser zirkadiane Rhythmus. Und was ich da auch spannend fand, einer Professor hat uns mal erzählt, wenn man einen Zahnarzttermin macht, dann sollte man den am besten am Nachmittag, so 15, 16 Uhr legen, weil man dann wohl am wenigsten schmerzempfindlich ist.
Ja, und das erklärt meiner Meinung nach auch für mich zum Beispiel ganz logisch, wieso man am Morgen die Gelenke dann noch nicht so arg bewegen kann und das über den Tag dann besser wird, wenn dann am Nachmittag die Hormonkonzentration am größten ist.
Ja.
Wahrscheinlich. Genau, wollen wir noch mal ein paar Glukokortikoide nennen?
Wenn du Lust hast, hau raus.
Genau, so die gängigsten, die man kennt, sind wahrscheinlich Prednisolon oder Prednison, aber auch dann Betamethason und Dexamethason. Und die unterscheiden sich halt dann von ihrer Plasma-Halbwertszeit zum Beispiel, weil es andere Moleküle sind, mit anderen Anwendungsgebieten dann zum Beispiel auch.
Genau, ich meine, Dexamethason ist und Betamethason sind Asthmatherapeutika, die man dann so als Spray nimmt. Aber haben wir auf jeden Fall mal ein paar Namen genannt. So, okay, gut. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ich dann ganz elegant an Marie übergeben werde. Meine letzten Fragen hier beziehen sich nämlich auf die Basistherapeutika und die Voraussetzung dafür. Und das ist ja ein bisschen dann auch das, was Marie dann nochmal genauer erklären wird.
Genau, in welchem Fall man wie therapiert sozusagen. Mhm. Aber du kannst ja gerne, und die erkenne ich auch alle, einzelnen Substanzen ja schon mal nennen.
Genau, und zwar, wir haben verschiedenste Substanzen. Die Voraussetzung für die Anwendung dieser Substanzen wäre, weil wir eben viele starke Nebenwirkungen haben, dass wir die wirklich nur verabreichen, wenn es eine gesicherte Diagnose gibt und wir auch einen Nachweis über die Progredienz, also die Fortschreitung der Erkrankung haben.
Ja.
Und Beispiele sind, auf die Marie gleich noch genauer eingehen wird, das Hydroxychloroquin, dann Gold, das fand ich ja schon sehr fancy.
Habe ich gar nicht mehr so groß inkludiert, weil es tatsächlich gar nicht mehr so angewendet wird. Aber
ja, aber es ist schon cool. Ich kriege Gold und du?
Eine Nebenwirkung ist auch Goldgeschmack, das fand ich auch krass.
Ach ja, man kennt's. Immer wenn ich mein Kaffee morgens mit Milchschaum und Gold, Blattgold drauf.
Ja, ein Goldgeschmack.
Dieser Goldgeschmack war nicht gut. Sulfasalazin, Methotrexat, es ist auch bekannt als MTX. Depenicillamin, Azathioprin, Cyclosporin und andere Immunbiologika.
Ja. Ich kann was Lustiges sagen. Ich kann das immer outen. Bei Penicillamin dachte ich mir so, Penicillin? Also das ist mir jetzt nicht so ganz ersichtlich, wieso wir das jetzt hier brauchen. Aber für euch, falls ihr auch daran denkt, das ist was anderes.
Genau, und was man vielleicht noch sagen kann, was mir, also ich habe jetzt ja sozusagen in den hinteren Teil dieser Fragen nicht mehr reingeschaut, das hat ja jetzt Marie vorbereitet, was mir aber auf jeden Fall halt aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel MTX und Cyclosporin und so, das sind halt Substanzen, die man wirklich aus der Krebstherapie kennt.
Onkologika, genau.
Genau, deswegen, das ist schon nicht ohne dann.
Ja, genau, und ich glaube, dann würde ich auch direkt mal mit dem Basistherapeutikum der ersten Wahl und auch vor allen Dingen schon seit langer Zeit erste Wahl anfangen. Und das ist nämlich das Methotrexat.
Das MTX.
MTX. MTX klingt immer so cool. Und zum Beispiel, also das ist jetzt auch wieder für die Leute, die gerne Podcast hören, bei Abenteuerdiagnose gibt es sehr viele Rheuma-Fälle und auch unter anderem viele Fälle, wo MTX genommen wird. Also daher kann ich das schon.
Oh, entschuldige bitte.
Voll ganz cool.
Gut, wenn du das ja schon so gut kennst, Marie, wie wirkt das denn?
Genau, also Methotrexat ist ein Folsäureantagonist und dadurch haben wir dann eine geringere Proliferation von Lymphozyten. Also Proliferation ist Vermehrung. Auch weniger von unseren Rheumafaktoren. Weniger Zytokine. Zytokine sind Stoffe des Immunsystems und wir haben ja hier eine Immunentgleisung und vor allen Dingen auch von Zytokinen. Deswegen ist das auch ganz gut. Und außerdem haben wir noch weniger polymorphkernige Leukozyten. Aber das noch
genau, mal. Also vielleicht zusammenfassend, das ganze Immunsystem wird ein bisschen runterreguliert.
Genau, aber das werden wir auch jetzt noch bei den weiteren Arzneistoffen so als Grundtendenz haben, nur an verschiedenen Angriffspunkten.
Und hier ist es eben die Folsäure. Genau, dazu vielleicht noch zur Erklärung. Also die Folsäure ist eben ein Stoff, beziehungsweise die Tetrahydrofolsäure im Körper, die benötigt wird, um DNA und RNA aufzubauen. Mhm. Bedeutet, ja, das wird dann eben gehemmt, beziehungsweise vermindert.
Genau, weil nämlich MTX vor allen Dingen auf die Purinsynthese wirkt. Mhm. Und Purine werden zum Beispiel, deswegen ist MTX auch eigentlich ein Onkologikum, weil Purine zum Beispiel bei Krebszellen vermehrt gebraucht werden, weil die sich schnell teilen und deswegen muss viel DNA produziert werden.
Genau, Purine sind halt ein Bestandteil der DNA.
Genau, mhm. Ja, cool. Genau, das heißt, wir haben jetzt erstmal erklärt, was MTX, wir werden es jetzt mal abkürzen, um das zu beschleunigen, weil es sich auch cool anhört, gesprochen. Genau, und jetzt haben wir ja schon drüber geredet, dass das eigentlich bei der Chemotherapie verwendet wird.
Mhm.
Und kannst du dich noch erinnern, was der Professor uns da gesagt hat, um die Nebenwirkungen zu verringern?
Genau, also wenn man das bei der Chemotherapie einsetzt, dann wird es ja, haben wir gerade erklärt, genommen, damit der Tumor sich nicht weiter so schnell teilen kann, weil eben ihm dann ein Baustein fehlt für die Teilung, weil er da ja DNA produziert. Und dann ist es so, dass der Tumor eben auch der Teil im Körper ist, der am allerschnellsten diesen Antagonist aufnimmt. Und das heißt, das MTX ist dann im Tumor und dann können wir am nächsten Tag für den Körper, für die gesunden Zellen des Körpers, Folsäure geben, damit der Körper weiterhin sich teilen kann, und zwar die gesunden Zellen.
Richtig.
Also sozusagen die kranken Zellen, die Tumorzellen haben dann diesen Antagonisten und dann kann man dem Körper danach wieder Folsäure geben.
Genau, und
sehr
das...
Sehr crazy.
Ja.
Und was Marie und ich dann sehr nennt man das, sehr emotional diskutiert haben danach, weil, warum man Schwangeren ständig Folsäure gibt. Also
richtig.
Klar, es ergibt Sinn, weil die Babys brauchen ja auch, müssen ja auch sich schnell vermehren, DNA produzieren. Ja. Aber gleichzeitig, wenn zum Beispiel die schwangere Frau jetzt Brustkrebs hat.
Krebsvorstufen, genau.
Also eigentlich müsste man vorher safe irgendwie einen Scan machen. Aber gut, wenn sie schwanger ist, kannst du auch keinen Scan machen.
Eben. Ich weiß noch, das saßen wir in der Uni und da haben das so in den Pausen fünfmal darüber diskutiert, weil wir so waren, also weil es einfach dann Klick gemacht hat in der Vorlesung und man und wir uns dann halt so gedacht haben, krass, wie ist das denn eigentlich dann da?
Hm.
Genau. Also, aber auf jeden Fall verrückter Mechanismus und schützt, wie gesagt, dann vor starken Nebenwirkungen.
Okay, und jetzt haben wir darüber geredet, dass man das ja eben auch in der Chemotherapie einsetzt. Und wodurch unterscheidet sich jetzt aber die Therapie bei Rheuma oder der bei Tumoren?
Genau, also bei Rheuma gibt man MTX in einer viel geringeren Dosis. Und dadurch ergibt sich auch eine ganz andere Applikation. Also bei der Chemo kriegt man das ja meistens IV, also intravenös. Und hier kann das sogar peroral, also wahrscheinlich mit einer Tablette, genommen werden oder intramuskulös.
Okay.
Aufgrund der Dosierung, die geringer ist.
Ja. Spannend. Ja. Und jetzt haben wir ja schon darüber geredet, dass MTX nicht so ganz ohne ist. Ich glaube, jeder kennt auch die Nebenwirkungen von Chemotherapien.
Ja.
Welche wichtigen Nebenwirkungen sind jetzt hier, die wir nochmal nennen sollten?
Genau, also Erbrechen, Stomatitis, das ist die Entzündung der Mundschleimhaut. Passiert meistens bei der Chemo auch sehr oft. Mhm. Transaminaseanstieg und Pneumonie. Pneumonie, was ist das, Tabea?
Das ist eine Lungenentzündung.
Genau, ja, also... Alles nichts so super Schönes, aber wie gesagt, die Dosierung ist bei Rheuma auch geringer und es ist das Basistherapeutikum, also es wird in den meisten Fällen auch dann vernünftig vertragen sozusagen. Ist immer keine Garantie, aber gut.
Okay, so und jetzt haben wir über MTX geredet, jetzt gibt's hier noch eine Substanz, die nennt sich Leflunomid.
Mhm.
Was hat's denn damit auf sich?
Ja, hatte ich tatsächlich noch nicht gehört, wenn ich ehrlich bin. Aber Leflunomid reduziert jetzt die Pyrimidinsynthese.
Auch wieder ein DNA-Baustein, aber ein anderer.
Ein anderer, genau. Und bei den T-Lymphozyten, also Bestandteile des Immunsystems, ist der Verbrauch von Pyrimidin 8-fach erhöht. Und wenn wir jetzt Leflunomid geben und die Pyrimidinsynthese verringern, dann ja, haben wir quasi, können, also sind die T-Lymphozyten, können die gar nicht mehr so aktiv sein.
Ja. Genau, das heißt eigentlich ja auch das gleiche Prinzip wie beim MTX.
Genau, aber nur halt anderer.
Ja.
Anderer Bestandteil.
Jetzt haben wir beide angefangen und beide aufgehört zu reden. Sehr gut.
Genau, aber da kann man jetzt noch ganz gut ergänzen, dass es zum Beispiel auch Sinn macht, Methotrexat und Leflunomid zu kombinieren, weil sie eben beide verschiedene Targets haben, sagt man pharmazeutisch, also Zielstrukturen. Oder ja. Ziele. Ja.
Okay, nee, das ist doch schon mal auf jeden Fall gut zu wissen. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, was wir vielleicht mal sagen sollten, weil wir die ganze Zeit sagen, Pyrimidin und Purin-Bestandteile, also es sind halt sozusagen vom Pyrimidin leiten sich Basen ab, die in der DNA vorkommen. Ne? Also um das jetzt mal so ganz richtig zu sagen.
Genau, ja.
Gut, und dann haben wir noch einen Stoff, den ich vorhin schon genannt hatte, den ich eben auch, meine ich, aus der Onkologie kenne, nämlich Cyclosporin.
Mhm. Genau, Cyclosporin, erstmal um mit was sehr Interessantem anzufangen, fand ich, kommt aus Schlauchpilzen. Fand ich irgendwie ganz nett.
Doch, aber Sporin, doch, das haben wir schon mal gehört. Das weiß ich eigentlich, glaube ich. Also nicht Schlauchpilz, aber Pilz.
Ja, so Pilz, genau. Mhm. Und Cyclosporin hemmt den Nekrosefaktor Alpha.
Mhm.
Genau, und dadurch, jetzt kommen viele immunologische Fachbegriffe, haben wir weniger Interleukin 2 und dadurch wirkt es zum Beispiel immunsuppressiv. Weil Interleukin 2 ist pro-inflammatorisch.
Also pro-entzündlich sozusagen.
Richtig. Genau. Genau. Und jetzt kann ich wieder meine Schrift nicht lesen. Genau, also ich wollte noch mal was zu diesem Nekrosefaktor Alpha sagen oder Tumornekrosefaktor, der auch zu einer Gruppe von Zytokinen gehört, die auch Akutphaseproteine aktivieren können. Und der NF-Alpha wird von Makrophagen ausgeschüttet und kann dann weitere Prozesse auslösen, unter anderem zum Beispiel auch, dass weitere Zytokine ausgeschüttet werden.
Ja, jetzt waren da wirklich die ganzen immunologischen Begriffe. Ich muss sagen, zum Beispiel TNF-Alpha, ich hatte mal beim Arzt so ein Check-up und mir wurden dann einfach diese Werte gegeben und da stand halt so Tumor-Nekrose-Faktor und der war bei mir erhöht und ich natürlich gleich, oh mein Gott, habe ich jetzt Krebs?
Mhm.
War auch nice, dass man das irgendwie vielleicht mal hätte sagen können, was das eigentlich ist, dass das eher immunmäßig.
Genau, und nochmal als Erklärung, Zytokine sind Botenstoffe, die bei einer Reaktion des Immunsystems ausgelöst werden.
Genau.
Gebildet werden.
Gut, dann noch ganz kurz, hast du eine Nebenwirkung vom Cyclosporin für mich?
Ja, es ist nephrotoxisch. Nephron ist die Niere.
Mhm. Toxisch, giftig.
Nierenschädigend.
Genau. Ja. So, und dann gehen wir gleich mal über, wenn ich hier auf die Zeit gucke, zu den Biologicals, Marie. Erzähl mal was. Was gibt's da so für Substanzbeispiele?
Genau, also ich würde vielleicht erstmal erklären, was Biologicals oder Immunbiologika überhaupt sind.
Okay.
Sind.
Das sind im Endeffekt Therapeutika, die auf Proteinbasis sind. Also es sind sozusagen keine nicht synthetisch chemisch hergestellt, sondern es sind einfach zum Beispiel die ganzen Antikörper.
Genau, das ist ein gutes Beispiel. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal Antikörper, die wir euch erklärt haben. Aber es ist halt auch eine ganz andere Herangehensweise. Also wenn ihr mal chemisch ein Protein oder eine Proteinstruktur gesehen habt und dann seht ihr ein chemisches Molekül.
Das ist viel, viel komplexer.
Ja, und das hat gleich auch zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Applikation und Anwendung, weil man Immunbiologika nicht so verwenden kann, wie zum Beispiel eine Tablette. Oder ich meine, wir werden sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt, ob die das noch schaffen zu formulieren. Die Pharmazeuten sind ja alle top of the notch und wollen das schaffen. Ja. Aber die Moleküle sind viel, viel, viel größer als so ein kleines ASS.
Das stimmt.
Genau.
Ja. So, jetzt möchte ich ein paar Substanzen hören, Marie.
Genau, also man kennt es teilweise an den Endungen. Wir beginnen mit
die Schrift.
Etenacept infliximab, ab, wieder die Endung. Adelimumab, und das finde ich jetzt ganz verrückt. Anakinra.
Hieß nicht Anakinra? Warte. Anakinra.
Anakinra, super. Mhm. Anakinra und Rituximab.
Ja.
Ja.
Genau, wie Marie schon meinte, Map oder Zumap, je nachdem, ob es human oder von der Maus ist, ist es Zumap oder Map.
Mhm.
Aber auf jeden Fall Antikörper.
Richtig.
Gut, und wie wirken jetzt diese Immunbiologika?
Genau, also wir haben ja schon über den Tumornekrosefaktor gesprochen gerade. Gut, dass wir es nochmal erklärt haben. Denn einige von den gerade genannten Biologika sind lösliche, und das finde ich richtig verrückt einfach, TNF-Alpha-Rezeptoren, die jetzt quasi unser überschießendes und viel zu stark ausgeschüttetes TNF-Alpha abfangen können.
Ja, das ist schon crazy. Also es ist praktisch ein Rezeptor, das ist ja eigentlich was, was es im Körper gibt.
Also eine Proteinstruktur ist ja ein Rezeptor sozusagen.
Und das ist einfach ein Rezeptor, den wir dann reingeben, der dann den Stoff abfängt. Das ist schon crazy.
Ja, ich finde das auch ziemlich cool. Und das ist einfach löslich.
Das kann man sich. Ja, das ist auch noch krass.
Also,
okay, und jetzt aber Infliximab zum Beispiel ist ja kein Rezeptor, oder?
Genau, nämlich Infliximab und Adalimumab sind jetzt Anti-TNF-Alpha-Antikörper.
Mhm.
Also genau, also Antikörper für unser TNF-Alpha.
Genau, also die sind sozusagen nicht dann Rezeptoren, aber im Endeffekt machen sie ja das Ähnliche. Also sie gehen auch ans TNF-Alpha, bilden dann einen Komplex, sodass TNF-Alpha nicht mehr wirkt.
Inaktiviert wird sozusagen. Aus dem System dann ausgeschleust wird, weil unsere Bindungsstelle, die wichtig ist, eigentlich dann weg ist. Genau.
Genau. Ja, und wieso ist es sinnvoll, die einzusetzen, Marie?
Weil wir ja, wie wir es schon gesagt haben, wenn wir Rheuma nicht behandeln, unsere Gelenke zerstören würden. Genau, wir haben ja schon gesagt, dass TNF-Alpha halt in erhöhter Konzentration vorliegt und halt zu einer Zerstörung, einer Destruktion des Gelenkes führen kann. Außerdem wären auch noch Produktion von Interleukin 1 und IL-6, also Interleukin 6, erhöht. Und wenn wir jetzt da halt eingreifen, verhindern wir, dass noch weiter Gelenk zerstört wird, sozusagen.
Gut, und das war jetzt schon wieder ganz schön viel. Vor allem für alle, die nicht so mit Immunologie klarkommen.
Ja, wir werden wahrscheinlich auch nochmal Themen dazu machen, weil erst wenn man es öfters hört und öfters verwendet, dann wird einem das auch klarer. Also falls es jetzt zu viel war, dann...
Ja, wir hatten dazu eine ganz gesonderte Vorlesung und haben es ständig nochmal. Also man muss das schon öfter hören, um da irgendwie so den Überblick zu behalten.
Genau, aber dann habt ihr jetzt schon mal so einen groben Überblick.
Genau, jetzt würde ich dich nochmal gerne zur Applikation fragen, Marie.
Ja.
Wie werden die appliziert und mit was für Nebeneffekten muss man dann eventuell zum Beispiel bei Infliximab oder Adalimumab rechnen?
Genau, also wir haben ja schon gesagt, sie können jetzt nicht peroral genommen werden, sondern müssen intravenös gegeben werden.
Genau, weil sie eben so groß sind und im Darm gar nicht aufgenommen werden könnten.
Richtig, genau. Und eine Nebenwirkung oder Nebeneffekt kann halt sein, dass die Infektionsgefahr steigt.
Ist ja auch vielleicht relativ logisch, wenn man das Immunsystem hemmt, dass dann eben Infekte eher die Möglichkeit haben, sich auszubreiten.
Richtig. Sollte man immer bedenken bei Immunsuppressiva.
Genau, so Marie hasst mich jetzt, weil ich hier so durchhassle, aber ich sehe einfach die Zeit.
Ich weiß,
Wie ist der Wirkmechanismus von diesem fancy Anakinra? Ich glaube, irgendwie finde ich den cool, den Namen.
Ich finde, es ist so, es hört sich fast an wie so ein Film.
Anakinra, wie eine Schlange.
Ja.
Anaconda gibt's doch. Anakinra.
Also ich finde, es hört sich auch gar nicht an wie ein Arzneistoff oder wie ein Immunbiologen. Nee, es ist ja der,
also ja, es ist ja gar, sagen, ist gar kein Marketing.
Nee, das ist Anakinra. Ja wirklich der, ja.
Das vielleicht war der ja ein Anaconda-Fan, der das gefunden hat.
Na, das hätten wir nochmal recherchieren können. Whatever, das war jetzt spontan. Auf jeden Fall hemmt Anakinra die Bindung von unserem Interleukin 1, was ja auch proinflammatorisch ist, an den Rezeptor kompetitiv. Genau. Und Interleukin 1, habe ich auch schon mal gesagt, ist ein inflammatorisches Zytokin bei Rheuma.
Ja. Genau.
Und so. Wenn wir den Rezeptor, ja, wenn wir verhindern, dass es bindet, kann es auch nicht die Wirkung auslösen.
Genau, also ja, nicht die Entzündung. Gut, und jetzt so Anakinra, aber auch vorhergehende Substanzen, zum Beispiel Infliximab, kann man auch kombinieren, richtig?
Genau, die werden zum Beispiel auch mit MTX kombiniert. Was wir jetzt zum Beispiel, das müssen wir noch dazu sagen, jetzt nicht hier gerade besprechen, ist die Leitlinie der Rheumatherapie. Wir stellen euch jetzt gerade nur die Wirkstoffe vor, die es gibt, aber in welcher Therapielinie und Therapiekombination, die eingesetzt werden, dann müsstet ihr euch dann nochmal die Leitlinie angucken.
Genau, also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass halt MTX, haben wir gesagt, ist erste Wahl, aber alles darüber hinaus müsste man sich mal gesondert anschauen.
Genau.
Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, noch so 4 Stoffe, deren Wirkung wir besprechen wollen. Lass uns mal weitermachen, weil ich den auch kenne, den Antikörper, das Rituximab.
Genau.
Was macht das denn?
Genau, Rituximab führt dazu, dass B-Zellen, die CD20 exprimieren,
das, ja, genau, vielleicht dazu, das ist sozusagen auch so ein Rezeptor, das ist einfach eine Struktur, anhand derer man eben diese Zellen erkennen kann.
Genau, und Rituximab ist eigentlich auch ein Chemotherapeutikum. Genau, also kranke B-Zellen zum Beispiel können da chemotherapeutisch behandelt werden. Whatever, aber auf jeden Fall hier in dem Fall B-Zellen, die CD20 exprimieren, können dann sozusagen, ja, also es kommt zu B-Zell-Depletation, zu einem Rückgang von den B-Zellen. Und Rheumafaktoren werden auch verringert dadurch.
Genau. Und das ist ja was, was wir wollen.
Ja.
Genau, dann haben wir noch das Hydroxy oder ohne Hydroxy, das Chloroquin.
Genau, jetzt gehen wir so ein bisschen hin zu den Kollagenosen. Also findet vor allen Dingen Anwendung beim Lupus. Und eine wichtige Nebenwirkung, also nicht nur beim Lupus, auch in der Malaria-Prophylaxe.
Ja.
Wenn wir es jetzt schon einmal haben, dann können wir es mit dazu sagen. Ja, und eine wichtige Nebenwirkung ist, dass es zur Einlagerung im Auge kommen kann, bei 50% sogar zu reversiblen Keratopathien, also Schwellungen der Netzhaut, und seltener dann auch zu Retinopathien, irreversiblen. Das ist leider nicht so schön, also von der Netzhaut.
Genau, da werden dann meist einfach, wenn Patienten zum Beispiel mit Rheuma das kriegen würden, wird dann halt regelmäßig einfach ein Termin beim Augenarzt.
Beim Augenarzt, genau, genau, ja.
Genau, aber wie wirkt das Ganze denn, Marie?
Ja, genau, wieso auch immer wir erst die Nebenwirkungen gesagt haben.
Ich habe extra die Reihenfolge geändert, weil ich das blöd fand hier in den Fragen, und du hast es einfach wieder zurückgeändert mit deiner Antwort gerade. Aber macht da
habe ich mal wieder nicht aufgepasst, prima. Genau, also es stabilisiert die Lysosomenmembran. Es ist der Magen der Zelle, ein Lysosomen. Und es werden auch weniger lysosomale Enzyme ausgeschüttet. Und dadurch kommen wir zu einer Blockierung der Kaskade von TNF-Alpha zu Nekrosefaktor Alpha.
Genau, also wie ihr schon merkt, irgendwie geht's immer um Interleukine, Zytokine oder TNF-Alpha. Also es geht immer darum, das Immunsystem möglichst runter zu regulieren.
Es ist nicht NF-Alpha, es ist NFKB.
NFKB, ich bin schon gewundert.
Genau, ich wusste es zwar. Sowas. So ist es richtig.
Nochmal oder lassen wir es so?
Nein, wir lassen es jetzt so.
Also von TNF-Alpha zu NFKB, richtig?
Genau.
Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir noch zum D-Penicillamin. Marie, ich glaube, das ist auch unser letzter Stoff für heute. Die Zuhörer tun mir ein bisschen leid. Die ZuhörerInnen tun mir ein bisschen leid.
Oh, stimmt. Aber nee, Tavia, das dürfen wir nicht machen, weil manche Podcasts, die gendern. Ja. Und das gefällt den Zuhörern auch nicht. Weil das ist ja so sperrig. Aber gut, ich will mich dazu jetzt nicht positionieren.
Ich möchte jetzt niemanden nicht ansprechen, weißt du?
Ich weiß.
Die ZuhörerInnen.
Es gibt auch binäre Zuhörer, die wir haben, dementsprechend.
Eben, wir sehen ja unsere Statistiken. Eben. Also, die ZuhörerInnen tun mir heute ein bisschen leid. Letzte Frage an Marie. Wie wirkt D-Penicillamin?
Genau, also nicht Penicillin, sondern Penicillamin.
Oder ist es Penicillamin? Weil es ist ja Doppel-L.
Ja, es ist Doppel-L.
Also diese Aussprache von den Arzneistudenten, die können wir manchmal auch nicht.
Nee, und es wird auch nicht besser, je länger man studiert. Nee. Kommen ja auch immer neue dazu. Naja, whatever. Also, cooler Mechanismus, denn es werden intramolekulare Disulfidbrücken gesprengt. Jetzt mal davon abgesehen, Disulfidbrücken, ja, Sulfidbrücken.
Schwefel.
Eine SS-Bindung, also Schwefel.
Oh, Marie.
Eine Schwefel-Schwefel-Bindung. Also jetzt, wenn ihr es euch aufmalen würdet, dann würdet ihr Schwefel, naja, whatever.
Ja.
Genau.
Oh Gott. S steht für Schwefel.
Ja.
S?
S. Ach so. Genau, und dadurch wird zum Beispiel auch der Rheuma-Faktor gespalten.
Mhm.
Das ist ja schon sehr super.
Und den wollen wir auch nicht haben. Wenn er gespalten ist, dann wird er wahrscheinlich nicht so wirken.
Ja, dann ist er halt zerstört.
Genau.
Genau. Dann wird die Bindegewebsproduktion noch verringert und AP1 wird gehemmt. Und AP1 ist für die Genexpression verantwortlich und nach der vermehrten Genexpression steigen dann zum Beispiel auch, also ist halt spezifisch für bestimmte Gene und dann steigt auch die Zytokinproduktion. Deswegen gut für uns, wenn das gehemmt ist.
Mhm, damit wir eben nicht diese Zytokinproduktion haben, so stark.
Ja.
Mir ist gerade aufgefallen, hast du gesagt, wir haben auch binäre Zuhörer? Es ist nicht non-binär, wenn man ZuhörerInnen, also die Pause? Also das Ding ist, das muss man vielleicht mal sagen, Marie und ich studieren Pharmazie und Pharmazie, da ist es wirklich egal, was du bist. Da redet keiner überhaupt so.
Ja.
Weiß nicht, wir schreiben H2O, wir schreiben nicht mal Wasser, wo sollen wir gendern? Also wir möchten es allen recht machen, also es tut mir leid, wenn wir irgendeine falsche Info hier gesagt haben. Wir haben alle Zuhörer, wir lieben alle unsere ZuhörerInnen.
Wer bis jetzt noch zuhört, der
ist eh der Beste oder die Beste oder dazwischen. Oh Gott.
Wir müssen weitermachen.
Man kann so falsch machen.
Eben, genau. Deswegen machen wir einfach weiter. Wir dürfen gar nicht so viel drüber nachdenken.
Genau. Jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen, Marie. Als letzten Punkt. Ist mir egal, dass du noch zwei Punkte hast. Wir machen nur einen davon. Um den Kreis zu schließen. Wir haben ganz am Anfang von der Schmierflüssigkeit geredet. Vielleicht willst du der ja mal einen Namen geben und da nochmal kurz was zu sagen. Überlegst du jetzt gerade selber? Ich meine das da.
Ah. Genau, Tabea meinte jetzt, Synovia ist das Fachwort für Gelenkschmiere und ein großer Bestandteil davon ist Hyaluronsäure. Und deswegen wird zum Beispiel ins Gelenk, also intraartikulär, Hyaluronsäure gespritzt.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Therapie. Ich bin der Meinung, wir haben das auch schon mal besprochen in der Heparin- und
Hyaluron-Folge. Ja,
genau, und damit habt ihr es tatsächlich geschafft. Mhm. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung machen? Ich glaube, es kann nicht schaden nach der Folge, oder?
Ja.
Genau, also wir haben heute über Antirheumatika geredet. Wir haben erstmal darüber geredet, welche Erkrankungen es gibt, also zum Beispiel die rheumatoide Arthritis, haben aber auch über Kollagenosen, zum Beispiel den Lupus, der einigen vielleicht was sagt. Dann für Marie und mich auch neu das rheumatische Fieber.
Genau.
Genau. Und dann haben wir schon angefangen, über die Therapie zu reden. So ein bisschen einmal so Basistherapie, aber auch teilweise symptomatische Therapie, Glukokortikoide. Und genau, Marie, wie ging's weiter?
Genau, dann haben wir noch über MTX, auch Methotrexat genannt, gesprochen, was halt sehr häufig verwendet wird. Zyklosporin, aber auch Leflunomid über die Nebenwirkungen dazu, dass es häufig auch Chemotherapeutika sind und dann die große Klasse der Immunbiologika oder Biologicals. Da können wir eigentlich, es gibt auch noch Biosimilars. Da wäre, was ist denn das?
Biosimilars gibt's auch, das sind im Endeffekt die Generika der Biologicals.
Genau.
Also
muss man aber auch erstmal verstehen.
Ja.
Also so wie wenn der Patentschutz von ASS von ausläuft und dann so.
Alle ASS machen, so gibt es das eben auch für die Antikörper.
Richtig.
Und so.
Genau, und da gibt es unter anderem Etenacept, Infliximab, Adalimumab, Anakinra und Rituximab.
Genau, das sind erstmal auch weitere Biologicals, aber von denen gibt es sicherlich auch Biosimilars.
Ja.
Genau, dann würde ich sagen, haben wir euch heute ganz schön hier
zugespammt.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr die Folge gehört habt. Wir hoffen, ihr habt was gelernt und es hat euch Spaß gemacht. Mhm. Allen da draußen.
Das haben wir noch gar nicht erzählt. Es gibt im Podcast noch nicht erzählt. Es gibt eine Umfrage- und Q&A-Funktion seit neuestem bei Spotify. Und die nutzen wir auch ganz fleißig.
Marie zumindest.
Ja, also ich stimme da mal ab. Die eine Nein, Stimme, Mann, die
so. Du machst die Fragen.
Ja,
und Marie, ich dachte, finde das ganz toll irgendwie.
Ach nee, ich finde das ganz nett.
Okay, so. Ganz nett, entschuldige.
Genau, und da können wir ja mal einstellen, ob euch das jetzt zu lang war. Ja.
Und wie gesagt, ich hoffe wirklich mit unserem ganzen ZuhörerInnen, wir wollen da niemandem auf den Schlips treten. Ich bin damit nur manchmal, ich glaube, ich bin da auch nicht die Einzige selber, noch ein bisschen überfordert, aber ja. Wir wollen nur klarstellen, wir mögen jeden, egal.
Richtig.
Wie auch immer.
Wir freuen uns total, dass ihr uns so gerne zuhört. Und ich glaube, dann sehen wir uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.